Es ist so was Besonderes, als Leib Christi zusammenzukommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich haut das regelmäßig um. Wir treffen uns sonntags als Kirchenfamilie, um anzuerkennen, hey, Sonntag ist der Tag, an dem wir dich ganz besonders feiern wollen, weil an einem Sonntag bist du auferstanden. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Jesus ist auferstanden, wenn er ist heute Morgen hier. Ich möchte den Leuten, die jetzt noch gerade keinen Platz haben, noch die Möglichkeit geben, Plätze zu finden. Hier vorne sind noch Plätze frei. Ich möchte euch ermutigen, Folgendes zu tun. Manchmal muss man sich das zusagen. Hey, Jesus Christus ist auferstanden und er sieht dich. Mach du mal Folgendes, wenn du dich frei dafür fühlst. Du musst das nicht machen. Steht doch mal alle auf. Sucht euch 2, 3 Leute, die ihr heute noch nicht gesprochen habt. Schüttelt denen die Hand, sagt, hey, ich bin der so und so oder die so und so. Jesus sieht dich. Jesus ist da. Macht das mal bitte auf, Kids. Jesus lebt und das ist einfach nur sehr, sehr genial. Und das feiern wir jeden Sonntag hier und wir feiern das jeden Tag bei uns zu Hause und auf der Arbeit und im Auto und auch in den Hausgruppen, in den Minigruppen. Das ist das Geniale, dass ich liebe es, dass ich Teil von der Familie Gottes sein darf. Ich liebe den christlichen Glauben, ich liebe die Nachfolge, weil das einfach mit ganz viel Spaß verbunden ist, mit ganz viel Freude. Deshalb habe ich auch mehr Falten, als ich eigentlich haben könnte, weil ich einfach so viel lache in meinem Leben. Und ich hoffe, das gilt für dich auch. Dein Leben ist eine Reise. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, dass dein Leben eine Reise ist. Ab dem Tag, an dem du geboren wurdest, eigentlich schon davor, hat eine Reise begonnen mit einem Standort, an dem du dich befindest. Heute Morgen befindest du dich hier bei uns im Gottesdienst auf der Rheinau. Es hat einen Startpunkt, der war höchstwahrscheinlich bei den meisten irgendwo im Kreissaal oder bei Schlagzeugern von HDH auf dem Gehweg neben einem Taxi. Wer die Geschichte noch nicht kennt, fragt den Royal einfach, wie das mit seinem letzten Kind war, das er auf die Welt gebracht hat, zusammen mit dem Taxifahrer. Du bist auf dem Weg in deinem Leben und du bewegst dich auf ein Ziel zu. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, dass du dich von A nach B bewegst und dass du gerade, auch wenn du sitzt, auf einer Reise bist. Vor ein paar Tagen habe ich auf Instagram gefragt, hast du schon einmal eine Reise gemacht, die dein Leben verändert hat? Und viele haben geantwortet, so 85% haben geklickt, ja, ich habe schon mal eine Reise gemacht, die mein Leben verändert hat. Und dann habe ich den Leuten nochmal eine Nachricht geschickt, ja, wohin denn eigentlich? Und es gab ganz viele verschiedene Antworten. Also manche, 2 haben geschrieben, Russland. Eine Person hat geschrieben, Neuseeland. Eine Person hat geschrieben, Amrum. Und hat gesagt, ich kam als anderer Mensch zurück, weil ich fuhr nach Amrum ohne Ring am Finger und fuhr zurück mit Ring am Finger. Ist das nicht eine schöne Geschichte? Eine Person hat geschrieben, ich habe in Boston gelebt, das hat mein Leben verändert. Eine andere Person, Berlin. Mehrere Leute, Frankreich. Das ist für uns Deutschen eine Offenbarungserfahrung. Rotwein und leckeres Baguette. Das kann Leben verändern. England wurde erwähnt. Und. Und so ist es, ne? Man ist auf einer Reise und Reisen verändern unser Leben. Ich möchte heute mit euch eine Reise angucken, die ist die Reise in der Geschichte Israels, in der Geschichte des Volkes Gottes, eine ganz besondere Reise, nämlich der Auszug aus Ägypten. Wir haben Mose, den großen Nationalhelden von Israel, und der hat das Volk Gottes aus Ägypten rausgeführt, nicht nach Neuseeland, nicht nach England oder Frankreich, sondern erstmal in die Wüste und dann ins verheißene Land. Das ist die Story, die sich der Pastor, der den Hebräerbrief geschrieben hat, als Beispiel herangezogen hat. Die Frage, wir erinnern uns, bei Hebräer 11 ist die Frage, die der Pastor stellt, der den Hebräerbrief geschrieben hat, wie sieht die Lebensreise aus, die von Glauben an Gott geprägt ist? Und in den Versen 24 bis 29, da nimmt er die Lebensreise des Mose unter die Lupe. Und ich möchte euch die Abschnitte vorlesen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr gerne mit reingucken oder euer Handy kurz zücken, aber bitte nicht die WhatsApps checken. Hebräer 11, die Verse 24 bis 29. Und ich habe keine Ahnung, aus welcher Übersetzung ich vorlese, aber ihr werdet es sehen. Das ist auf jeden Fall eine Bibelübersetzung. Durch den Glauben weigerte sich Mose, als er erwachsen war, sich als Sohn der Tochter des Pharaos bezeichnen zu lassen. Durch den Glauben zog er es vor, mit dem Volk zu leiden, anstatt sich dem flüchtigen Vergnügen der Sünde hinzugeben. Er hielt die Leiden, die auch Christus auf sich nahm, für besseren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah der großen Belohnung entgegen, die Gott ihm geben würde. Durch den Glauben verließ Mose das Land Ägypten. Er hatte keine Angst vor dem König, sondern ging unerschütterlich weiter, weil er den Blick fest auf den richtete, der unsichtbar ist. Durch den Glauben befahl Mose dem Volk Israel, das Passa zu halten und die Türpfosten mit Blut zu bestreichen, damit der Engel des Todes ihre erstgeborenen Söhne nicht tötete. Kennt die Geschichte aus dem Rallye-Unterricht. Durch den Glauben zog das Volk Israel durch das Rote Meer, als wäre es trockenes Land. Doch als die Ägypter sie verfolgten, ertranken sie alle. Gottes Wort für dich heute Morgen. In der Lebensreise des Mose erkennen wir auch die Merkmale unserer Lebensreise, unserer Glaubensreise mit Gott. Du bist auf einer Reise und deine Reise, wenn du glaubst, wenn du zu Jesus gehörst, geht weg von dir, hin zu Gott und hindurch mit Gott. Deine Reise geht weg von dir, hin zu Gott und hindurch mit Gott. Ich habe okay gesagt, mein Handy meldet sich dann meistens. Jesse, vielleicht kannst du mein Handy kurz nehmen. gut, Dankeschön. Deine Reise geht weg von dir. Das klingt jetzt erstmal für postmoderne, westeuropäische Ohren im 21. Jahrhundert irgendwie so ein bisschen komisch. Wie jetzt? Meine Reise geht weg von mir? Ist es nicht so, dass ich bei mir ankommen soll? Ist es denn nicht so, dass ich mich annehmen soll, wie ich bin? Und ist es denn nicht so, dass ich stolz darauf sein soll, wie ich bin und wer ich bin und welche Neigungen ich habe? Ist das nicht eigentlich der Weg, auf dem wir alle sind? Wir suchen nach unserem wahren Ich, wir suchen nach unserer Identität. Und jetzt sagst du, Annelie, dass der Weg weggeht von mir. Jesus hat Folgendes gesagt. Ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Du sollst dich lieben. Aber wer immer mir nachfolgen möchte, der nehme sein Kreuz auf sich, verleugne sich selbst und folge mir nach. Also Jesus hat eine Vorstellung von deinem Glaubensleben, von deiner Glaubensreise und zwar weg von dir. Verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Also wenn du mit Jesus lebst, dann geht deine Reise weg von dir, weg vom Egoismus, weg von der selbstzentrierten Lebenshaltung. Tim Keller, der hat es so ausgedrückt. Gott sieht uns, wie wir sind, er liebt uns, wie wir sind und nimmt uns an, wie wir sind, aber dank seiner Gnade lässt er uns nicht, wie wir sind. Das ist der geniale Gott, den ich liebe und dem ich nachfolge. Er liebt mich, wie ich bin, er sieht mich, wie ich bin, er nimmt mich an, wie ich bin, aber er ist so gnädig und barmherzig, dass er sagt, hey, aber du brauchst nicht so zu bleiben, wie du bist. Ich verändere dich. Ich helfe dir. Und es gilt auch für dich. Deine Reise geht weg von dir. Das sehen wir auch im Leben von Mose. Mose entscheidet sich gegen Luxus und Sicherheit. Ihr müsst euch das mal vor Augen führen. Mose war, wenn nicht der Einzige, dann doch einer der wenigen, wahrscheinlich der Einzige seines Volkes, seiner Generation, der eine Massenhinrichtung von Säuglingen überlebt hat. Erinnert euch an die Story, der Pharao in Ägypten, der König, der hat gemerkt, das Volk Israel wird größer und größer, wird eine Gefahr für Ägypten. Das sind Sklaven gewesen, wurden immer mehr und mehr und hat dann gesagt, okay, wir müssen die Gefahr eindämmen, indem wir alle Babys töten. Wir schmeißen die in den Nil. Und Mose wurde durch einen ziemlich genialen Trick mit einem Körbchen gerettet und die Tochter des Pharaos hat Mose gefunden, hat ihn adoptiert und von da an war Mose statt tot der Thronfolger in Ägypten. Also Mose hatte alles, was er gebraucht hätte, was er sich hätte wünschen können. Mose hatte allen Reichtum, alle Privilegien eines Königssohnes. Und statt es zu genießen und auszuschöpfen, hat er sich gegen Luxus und Sicherheit entschieden. Er verzichtet auf die Schätze Ägyptens und stellt sich stattdessen zu seinem Volk, seinem eigentlichen Volk Israel und sagt, hey, ich bin lieber mit den Sklaven, als dass ich mit dem Königshaus bin. Wer von euch kennt diesen Mann? Schon mal gesehen in Nachrichten vielleicht in den letzten Tagen? Oh, okay. lest ihr keine Nachrichten? Ich erzähle es euch. Das ist Asim Bremji. Einer von den Namen ist es. Und der ist Inder. Und er war bis vor kurzem der zweitreichste Inder in Indien. Das war jetzt rhetorisch falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Er war zweitreichster Mann in Indien, so rum, bis letztes Jahr. Der hat 21 Milliarden US-Dollar besessen. 21 Milliarden US-Dollar. Und letztes Jahr hat er 2/3 davon an gemeinnützige Zwecke gespendet. 7 Milliarden sind übrig geblieben, ist immer noch ganz okay. Aber ich bitte dich, du Troll, sag jetzt nicht, ja gut, er hat immer noch 7 Milliarden. Der Typ hat 14 Milliarden US-Dollar verschenkt. Ich finde es ziemlich krass. Mose hat noch mehr getan. Mose hat alle 21 Milliarden ägyptischen Dollars, waren das wahrscheinlich damals, verschenkt. Und getauscht hat er in ein Leben als Feind gegen den mächtigsten Mann der Welt, den Pharao. Er hat sich zum Feind gemacht, statt der Thronfolger zu sein. Also dieser Inder ist schon mal ziemlich krass. Ich möchte euch jemand anderen vorstellen, den kennt ihr vielleicht besser. Der hat auch schön lachen, weil der ist Pastor Rick Warren von der Saddleback Church in Kalifornien. Und er ist unter anderem New York Times Bestseller des Buches Leben mit Vision, The Purpose-Driven Life. Gibt es dann auch Purpose-Driven Church und Purpose-Driven Youth Ministry, Purpose-Driven Kaffeeverkäufer. Keine Ahnung, er hat so viel Geld verdient mit diesen Buch und den Folgebüchern. Und der hat für sich Folgendes eingeführt. Der hat gesagt, hey, Zehnter ist ein sehr biblisches Prinzip, finde ich sehr gut. Ich gebe meinen Zehnten an die Gemeinde, also den zehnten Teil im Monat von dem, was ich einnehme. Aber ich mache jetzt Folgendes. Das hat er damals, da hat er noch nicht einen Haufen Geld besessen, hat er gesagt, hey, zu seiner Frau, hey, wir machen jetzt jedes Jahr 1% mehr. In einem Jahr 10%, nächstes Jahr 11%, nächstes Jahr 12%, nächstes Jahr 13%. Mittlerweile ist er als Multimillionär angekommen an dem Punkt, wo er sagt, ich mache umgedrehtes Zehnten geben, ich behalte 10% und gebe 90%. Wie krass ist das? Der Mann hat alles, was wir, wenn wir ehrlich sind, uns wünschen. Fettkohle, keine Geldsorgen. Was macht er? Er gibt 90% davon in das Reich Gottes, in die Gemeinde rein. Wie krass, oder? Ich finde, das ist total inspirierend und faszinierend. Die Glaubensreise ist eine Reise weg von dir selbst. Das gilt nicht nur für Rick Warren, das gilt auch für dich. Ich sage nicht, dass du 90% geben musst. Aber wir brauchen Geld und du darfst uns gerne spenden. Die Glaubensreise ist eine Reise weg von dir, weg von Geldgier, weg von Geldliebe, weg von allem, was so in deinem Herzen drinsteckt, wo du merkst, oh, das ist eigentlich gar nicht so geil. Weg von Knausrigkeit. Und gerade vor ein paar Tagen hat Rick Warren folgendes Bild gepostet auf Instagram, Facebook und so weiter. Every time you give, you become more like Jesus. Jedes Mal, wenn du großzügig gibst, wirst du mehr wie Jesus, weil Jesus hat alles großzügig gegeben für dich und für mich. Und immer wenn du diesem Beispiel folgst, deine Zeit, deine Energie, dein Gebet, deine Finanzen großzügig verteilst, dann spiegelst du in diese Welt hinein, hey, du folgst Jesus. Jesus ist dein großes Vorbild. Wir haben heute einige Gäste hier. Wenn du als Gast da bist, ich möchte dich ermutigen, spende an deine Gemeinde, in der du dein geistliches Zuhause gefunden hast. Wenn du zu HDH gehörst, ich lade dich ein, gib Finanzen in die Gemeinde, weil wir dieses Geld weitergeben wollen. Da gibt es eine ziemlich coole Bibelstelle, die gilt für uns als Gemeinde, aber auch für dich. 2. Korinther 9, Vers 10. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es den Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, dieser Gott wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Alles, was ihr empfangt von Gott, empfangt ihr, um es weiterzugeben, um Gottes Willen zu tun. Ob es dein Talent ist, ob es deine Finanzen sind, ob es deine Zeit ist. Gott beschenkt dich, um andere zu beschenken. Ich lade dich ein, diese Reise weg von dir wirklich anzutreten und konsequent anzutreten. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht, welchen Stellenwert Geld, finanzielle Sicherheit, Luxusgüter, deine Karriere einnimmt. Ich möchte dich einladen, dass der Stellenwert von großzügigem Geben, ob das in HDH oder in eine andere Gemeinde oder in einem anderen Dienst ist, dass es in deinem Leben.
Aber Mose hat nicht nur auf Luxus und auf Reichtümer verzichtet, Mose hat noch auf mehr verzichtet. Wir lesen, er hat in Vers 25, er hat verzichtet auf den Genuss der Sünde. Also die Glaubensreise ist nicht nur eine Reise weg von Geldgier und von Knausrigkeit und von Egoismus, es ist auch eine Reise weg von der Sünde. Und vielleicht überrascht dich das jetzt, wenn ich das zu dir sage, vielleicht hast du das noch nie so richtig verstanden. Wenn du zu Jesus gehörst, dann kannst du Nein sagen in der Versuchung und du kannst Sünde lassen. Ich habe eine Vermutung, dass das Problem aber weniger ist, dass wir als Christen manchmal uns die Frage stellen, kann ich in der Versuchung wirklich widerstehen? Ich glaube, heutzutage ist für viele Christen eher das Problem, der Versuchung zu widerstehen, irgendwo eine Internetquelle zu finden, die deine und meine Sünde einfach rechtfertigt. Schon mal gehabt, du hast da so eine Sünde und die möchtest du eigentlich nicht loslassen. Ja gut, in der Bibel steht es schon so drin, das verstehe ich schon so. Jetzt muss ich mal gucken, man will ja reflektiert an die Sache rangehen. Gibt es Menschen, die meine Sünde irgendwie rechtfertigen würden? Und wenn ich das finde, in Klammer, das findest du auf jeden Fall im Internet, dann kann ich es ja weitermachen, weil der hat es ja gesagt. Wer oder was definiert für dich, was Sünde ist? Ist es die Bibel oder ist es die Google? Das klingt ein bisschen wie ein cooles Wortspiel. Vielleicht können wir das dann quoten auf Instagram. Ist es die Bibel oder ist es die Google? Was definiert für dich Sünde? Wer, mit wem, wann, unter welchen Voraussetzungen ins Bett hüpfen darf? Wie egoistisch, geizig, fremdenfeindlich oder intolerant du sein darfst? Wer definiert für dich, was Sünde ist? Ich kann dir versprechen, egal was dein Thema ist, egal was deine Lieblingssünde ist oder vielleicht die Sünde, die dich nervt, über die du immer wieder drüber stolperst, du wirst jemanden finden in einem Buch, in einem YouTube-Clip oder in irgendeiner Internetseite, der sagt, das ist okay so, mach bitte weiter so. Wer definiert für dich Sünde? Ich möchte die Bibel ans Herz legen. Die definiert Sünde relativ verlässlich und gut. Möchte ich einladen, das ist jetzt nicht revolutionär oder so, wow, krass, den Gedanken hatte ich noch nie. Ich lade dich ein, schlag jeden Tag die Bibel auf und lass Gott definieren, was du tun sollst und was du besser nicht tun sollst. Und das ist tatsächlich der Weg, der weg von dir führt und der in den Segen reinführt. Wenn du Entscheidungen getroffen hast in letzter Zeit, die dich wegführen von dem, was in der Bibel klar geäußert ist, dass du es lassen sollst, hey, heute ist die Möglichkeit für dich, einen Kurs zu korrigieren. Heute ist für dich die Möglichkeit, mit Gott wieder ganze Sache zu machen. Ich lade dich dazu ein. Denk jetzt bitte nicht, ja, ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, das ist zu kompliziert und auch zu anstrengend, das anders zu machen. Wenn du weißt, dass das, wie du lebst und was du tust, gegen Gottes Gebot geht, lass dich nicht von der Sünde verstricken, sondern tu heute Buße und kehre um zu Gott. Deine Glaubensreise ist eine Reise weg von dir und von den sündigen Verlangen in deinem Herzen. Okay, Hebräer 11, 24 bis 29 spricht aber eigentlich nicht über das Thema Verzicht. Oder zumindest nicht hauptsächlich. Spricht über Verzicht aber und von verlorenen Schätzen oder hergegebenen Schätzen, aber es spricht eigentlich von was anderem. Nämlich, diese Verse sprechen von dem Schatz, der alle anderen Schätze in den Schatten stellt. Diese Verse sprechen von einem besseren Reichtum, steht da, und von einer Belohnung, die größer ist als alles, was Mose in seinem Leben schon hatte. Allen Reichtum der Welt, alle Privilegien der Welt. Mose hat etwas gefunden, das größer ist. Die Reise geht nicht nur weg von dir, die Reise geht auf ein Ziel hin. Die Reise geht hin zu Gott. Und das ist auch der Schlüssel, der Religiosität, religiöses Verhalten, ein religiöses Leben unterscheidet von echtem Glauben. Die Religion sagt, hättest du ruhig hochkommen dürfen, ist okay. Aber Julian muss unten bleiben. Die Religion sagt, ich muss verzichten, weil Gott das von mir verlangt. Glaube sagt, ich verzichte gerne, weil ich was Besseres gefunden habe. Zu welcher Gruppe gehörst du? Wenn du von mir hörst, ey, ganz ehrlich, in der Bibelstelle steht, du musst deine Sünde loswerden. Hörst du dann, ja, ich muss verzichten, weil Gott will das halt von mir oder zumindest der Anderle? Oder ist deine Einstellung eher, hey, ich verzichte, weil ich habe was Besseres gefunden? Es lebt sich sehr viel besser in der zweiten Gruppe. Ich lade dich ein, von der Gruppe 1 in Gruppe 2 zu kommen. Wenn Gott dein größter Schatz ist, dann kannst du die anderen Schätze loslassen. Vers 27. Mose ging unerschütterlich weiter, weil er den Blick fest auf den richtete, der unsichtbar ist. Und das ist ein Satz, der lässt mich so irgendwie stocken. Hä, wie? Was? Also Mose hat seinen Blick fest auf den gerichtet, der unsichtbar ist. Das spricht mich an, weil ich sehe Gott ganz selten. Ich weiß nicht, vielleicht bist du ein ähnlicher geistiger Blindflieger wie ich. Du hast oft keine Ahnung, so, was ist jetzt mit Gott los und so, und was sagt er jetzt zu mir, was will er von mir? Dieser Satz sollte dich trösten. Mose ging unbeirrt weiter, weil er seinen Blick festgerichtet hat auf den, der unsichtbar ist. Das heißt, wenn du Gott nicht immer spürst, wenn du Gott nicht siehst, wenn du Gott nicht hörst, gar nicht so schlimm. Denn durch den Glauben hast du die Fähigkeit, den fest in den Blick zu nehmen, der unsichtbar ist. Durch den Glauben passiert es. Wenn du Glauben hast, kannst du Gott sehen und deinen Blick auf ihn richten, obwohl er eigentlich unsichtbar ist. Luther hat es so geschrieben: Das nämlich ist des Glaubens Eigenschaft. Sehen, was keiner sieht, und nicht sehen, was jeder sieht. Ist das nicht ein geiler Satz? Wenn du glaubst, dann bist du in der Lage, die Dinge zu sehen, die kein anderer sieht, und die Dinge nicht zu sehen, die alle sehen. Ich muss kurz eine Fußnote hier reinpacken, weil das ist so krass, was Gott mit Menschen macht. Habt ihr mitgekriegt, was mit Kanye West passiert ist? Kanye West, einer der größten Musiker, den es momentan gibt, einer der größten Stars, Ehemann von Kim Kardashian, hat sich noch vor ein paar Jahren mit Jesus verglichen und hat angedeutet, dass er deutlich größer ist als Jesus. Kanye West hat seinen König getroffen, hat sich bekehrt, veranstaltet riesengroße Gottesdienste mit Predigern, die zu Leuten predigen, die nie in den Gottesdienst gehen würden. Er hat letzte Woche ein Album veröffentlicht, Jesus is King. Und er gibt Gott die Ehre dafür, dass er durch den Glauben in Jesus Christus die Fähigkeit bekommen hat, Dinge zu sehen, die kein anderer sieht. Ihr müsst euch Videos angucken, Interviews angucken mit Kanye West. Die Journalisten, die den interviewen, die verstehen nicht, was los ist. Okay, als größenwahnsinniger, durchgeknallter, alkoholsüchtiger Popstar war der voll angenehm. Aber jetzt fängt er an zu predigen von Jesus als König über alle und dass er jetzt nicht mehr davon singen möchte, was der Alkohol ihm gibt und was irgendwelche anderen Dinge ihm geben, was sein Reichtum ihm gibt, sondern er singt auf einmal nur noch darüber, was Jesus ihm gibt. Und diese Journalisten sitzen da und die sehen nicht, was der sieht. Und das gilt auch für dich. Der Glaube befähigt dich, auf Gott zu blicken, wo alle anderen nur Chaos und Hoffnungslosigkeit und Orientierungslosigkeit und nichts sehen. Und der Glaube befähigt dich, manche Dinge nicht zu sehen, die alle anderen sehen. Hey, jetzt guck doch mal vernünftig auf dein Leben. Ja? Du bist in der Gemeinde, das sagen die von der Bühne runter, 10% Spenden ist gut, 90% Spenden ist besser. Hey, du hast doch kaum Kohle. Du könntest 3-mal im Jahr Urlaub machen mit dem Geld, was du spendest an verschiedene Organisationen. Und du sagst, jo, ist mir egal, ich sehe das gar nicht so. Ich glaube, dass Gott mich segnet, nicht mein Bankaccount. Der Glaube schenkt dir die Fähigkeit, Gott zu sehen, den kein anderer sieht. Und er schenkt dir die Fähigkeit, die Ängste und Sorgen und die Angriffe und Anfeindungen auszublenden, auf die alle gucken. Man könnte es vielleicht so sagen, Gott schenkt dir durch den Glauben in Christus einen konstruktiven Tunnelblick. Und den möchte ich dir näher bringen. Wenn du Glauben hast, dann fokussierst du dich auf Gott. Du bekommst einen Tunnelblick. So wie wenn du nachts im Auto fährst und wirst langsam müde. Da wird es immer so ein engerer Tunnelblick. Das ist gefährlich im Auto. Ich habe gestern meine Predigt im Auto geschrieben, aber Jesse ist gefahren. Von daher war das nicht so gefährlich. Im Auto ist es gefährlich. Auf deiner Reise mit Gott ist es dein größter Segen. Du hast einen konstruktiven Tunnelblick auf Gott. Du siehst auf Gott und all die anderen Sachen, die außenrum sind. Jo, ist nicht so wichtig. Ich möchte dich ermutigen, wenn du müde oder gestresst, dich überfordert fühlst oder festgefahren fühlst, könnte es vielleicht daran liegen, dass du die Hauptsache aus dem Blick verloren hast in letzter Zeit und dich mit lauter Nebensachen beschäftigst und du hast diesen Glaubenstunnelblick nicht in deinem Leben? Wenn es so ist, dass du Nebensachen gerade mega im Blick hast und die Hauptsache aus dem Blick verlierst, Karriere, Kohle, Familienplanung, was auch immer, dann möchte ich dich ermutigen, dich um diesen Tunnelblick, diesen Glaubenstunnelblick wiederzubekommen, wo du auf Gott blickst und nicht nur auf die Umstände. Es gibt rein statistisch wahrscheinlich die 5-6%, die durch noch gar nichts angesprochen wurden von dem, was ich gesagt habe. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber vielleicht bist du einer von diesen 5-6%. Dann möchte ich dich jetzt hier noch abholen. Vielleicht ist es nämlich gerade gar nicht so. Vielleicht hast du eigentlich deinen Tunnelblick ganz gut ausgerichtet auf Gott. Vielleicht bist du ein großzügiger Geber. Vielleicht kämpfst du den Kampf gegen die Sünde, statt zu googeln und zu gucken, wie deine Sünde irgendwie gerechtfertigt werden kann. Vielleicht bist du in einer ganz anderen Situation. Vielleicht ist deine Baustelle eigentlich die, dass du in einer Situation drin bist, wo du einfach Anfechtungen und Krankheit oder irgendwelche misslichen Situationen erlebst, wo du sagst, hey, ich stecke da jetzt einfach drin, ich stecke im Leid, ich stecke in Schwierigkeiten, ich habe die, glaube ich, nicht verschuldet, ich stecke da drin. Wo ist die Ermutigung für mich heute Morgen? Dann möchte ich dir zusagen, deine Reise geht nicht nur weg von dir oder hin zu Gott, deine Reise geht auch mit Gott hindurch. Das finden wir auch in diesem Text. Möchte ich euch vorlesen, Vers 28 und 29. Durch den Glauben befahl Mose dem Volk Israel, das Passa zu halten. Du denkst dir, hä? Ja, wie? Durch den Glauben hat er denen befohlen, das Passa zu halten, komme ich gleich drauf. Und die Türpfosten mit Blut zu bestreichen, sehr unhygienisch, damit der Engel des Todes ihre erstgeborenen Söhne nicht tötete. Verwirrend. Vers 29, durch den Glauben zog das Volk Israel durch das Rote Meer, als wäre es trockenes Land. Also deine Glaubensreise führt nicht nur weg von dir und hin zu Gott, sondern sie führt dich auch mit Gott hindurch. Der Autor vom Hebräerbrief spricht das Passafest und den Durchzug durch das Rote Meer an. Also Mose und das Volk, die haben erlebt, dass sie durch das Blut des Opferlammes an der Tür verschont wurden vom Todesengel. Kennt ihr vielleicht aus dem Zeichentrickfilm Prinz von Ägypten. Da wurde ein Lamm geschlachtet, das Blut wurde genommen, an die Tür gestrichen und Gott hat gesagt, überall da, wo die Tür mit Blut bestrichen ist, da werde ich den Todesengel nicht reinschicken, nur in die anderen Häuser. Und dann später erleben sie, nachdem sie ausgezogen sind, nochmal nicht nur Bewahrung, sondern auch Rettung, als sie in der Sackgasse stehen. Sie waren am Strand, yeah, Strand, und dann kommen die Ägypter, oh, Mist, Ägypter. Und dann war auf einmal klar, die waren in der Todesfalle und es gab keinen Weg raus. Okay, das war's jetzt. Letztes Gebet sprechen und auf einmal tut sich das Meer auf. Das Volk läuft durch das Meer und ist gerettet. Fußnote, die Ägypter nicht. Glauben heißt, verschont werden und gerettet werden. Der Glaube bewahrt dich nicht von den Fluten und vor den Fluten, aber der Glaube führt dich durch die Fluten durch. Das ist, was der Autor des Hebräerbriefs dir und mir sagen möchte. Du wirst nicht verschont, aber du wirst hindurch gerettet. Also Mose hat durch den Glauben mit Gott Befreiung erlebt. Meine Frage an dich heute Morgen ist, brauchst du Befreiung? Brauchst du Rettung? Brauchst du Bewahrung? Mose war der große Führer Israels, großer Nationalheld. Der kann dir aber leider nicht helfen. Aber es gibt einen, der dir helfen kann. Der ist Jesus Christus. Jesus ist der bessere Mose. Mose hat sich unter den Schutz des Opferlammes gestellt, um verschont zu werden. Aber Jesus ist das perfekte Opferlamm, das für dich gestorben ist vor 2000 Jahren, um dich durch sein Blut frei zu sprechen. Mose führte Israel aus Ägypten, um sie aus der Sklaverei zu befreien. Aber Jesus ist der bessere Mose, der dich und mich aus der Sklaverei der Sünde in Freiheit reingeführt hat. Mose gab all seinen Reichtum und alle Privilegien auf und verließ seine Heimat, um das Volk ins verheißene Land zu führen. Aber Jesus ist der bessere Mose, er ist der Sohn Gottes. Er hat allen Reichtum aufgegeben, er hat seine Heimat bei Gott, dem Vater, aufgegeben, um dich und mich in eine Zukunft zu führen, bei Gott, eine Wohnung zu bereiten, in Ewigkeit bei Gott. Ich lade dich ein, dass du heute Morgen bedenkst, was Jesus für dich getan hat. Dass du bedenkst, wo du gerade bist. Ich habe gesagt, deine Reise ist eine Reise von A nach B. Du bist momentan auf einem Standort. Bist du gerade ins Gebüsch gefallen oder irgendwo einen Abhang runtergerutscht oder bist du on track? Möchte ich ermutigen, dich heute Morgen wieder neu einjustieren zu lassen, Tunnelblick zu empfangen, auf diese Reise weg von dir hin zu Gott und mit Gott hindurch. Lass uns zusammen aufstehen. Und ich möchte mit euch noch beten. Bevor ich anfange zu beten, möchte ich dich einladen, dass du einfach dir eine halbe Minute Zeit nimmst und fragst Gott, was genau war jetzt für mich gerade eben wichtig? Worauf soll ich jetzt gerade reagieren? Der Weg geht weg von uns. Ich bete für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, der Mist baut in seinem Leben. Jeden, der falsche und schlechte Lebensentscheidungen trifft momentan. Der sich entschieden hat, mal ein bisschen auf eigene Tour zu gehen. Vielleicht später wieder zurückzukehren. Gott, ich bitte dich um deine barmherzige, gnädige, liebevolle Zurechtweisung und Rückorientierung für jeden Einzelnen, der das braucht. Hilf uns, unseren Weg weg von uns weiter zu beschreiten, statt zurückzulaufen in Egoismus, in Sünde, alles Mögliche. Herr, ich bete für jeden, für den jetzt der Punkt hin zu dir der wichtige Punkt ist. Herr, ich bitte dich, dass du uns führst, wieder ganz neuen Tunnelblick zu haben, auf dich zu dir hin. Herr, hilf uns, die Nebenschauplätze als Nebenschauplätze zu behandeln und die Hauptsache, nämlich dich, den größten Schatz, den wir haben, im Blick zu behalten. Herr, so wie die Marita das vorhin erzählt hat, hilf uns, Glaubensschritte zu gehen. Nicht nur Predigten zu hören und dir abzunicken, zu sagen, ja, das stimmt, sondern wirklich auch in unserem Leben zu integrieren, Herr. Lass uns Einzelne, aber auch als Gemeinschaft eine Gruppe sein von Menschen, die auf dich hinreisen und die dadurch glaubwürdiges Zeugnis ablegen können für dich und das, was du tust in unserem Leben. Und für jeden, der heute Morgen hier ist, der gerade vor dem Meer steht und hinter ihm stehen die Ägypter, für jeden, der das Gefühl hat, der Todesengel geht gerade rum, bitte ich, dass du Hoffnung Zuversicht und Glauben schenkst. Und darauf zu vertrauen und zu beten, dass du kommst und Rettung bringst, bewahrst und hindurchführst. Dreieiniger Gott, wir stehen vor dir als deine Kinder, als deine Geschöpfe. Gott Vater, du hast uns gemacht und du liebst uns. Gott Sohn, du bist gekommen, um für uns am Kreuz zu sterben, uns zu versöhnen mit dem Vater. Und Gott, Heiliger Geist, du bist gekommen, um in uns zu leben, uns zu führen, uns zu befähigen, nachzufolgen und einander in Liebe zu dienen. Wir bekennen dir als Gemeinde, dass wir von dir, dreieiniger Gott, abhängig sind, dich anbeten und niemanden und nichts sonst höher achten wollen als dich.